Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast auf Daran geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons über Videospiele. Videospiele und wir hatten das letztens Japan. Wir haben angekündigt, dass wir uns ein bisschen die Tokyo Game Show angucken. Jetzt hat es sich aber ergeben, dass ich keine Zeit dafür habe. Also Max, gib mir doch mal ein Update. Was lief so auf der Tokyo Game Show, die eine Spieleshow in Tokio ist?
Okay, dann machen wir es heute ganz kurz. Auf der TGS Tokyo Game Show gab es, stand erwartungsgemäß, nicht so viel Neues. Allerdings, ich habe mich nochmal mit ihr auseinandergesetzt. Sie wird wohl von einigen etwas böse als Handymesse, als Handyspielmesse verschrien, weil mobiles Spielen in Japan sehr, sehr populär ist. Die Leute sind unglaublich viel im öffentlichen Verkehr unterwegs.
Beziehungsweise im asiatischen Markt. Deswegen ist die Switch ja auch so stark da.
Genau, daher kam auch, dass sich dieses Prinzip durchgesetzt hat, wenn man sich zurückerinnert. Im Westen war man am Anfang ja eher kritisch, ob dieses Switch-Prinzip denn jetzt so toll sei oder ob man sich nicht lieber wieder einen Klotz ins Wohnzimmer, Schlafzimmer, neben die Badewanne oder wo auch immer hinstellt. TGS ist aber, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, immer ein ganz netter Ausblick zu manchen Spielen, die hier nicht so im Fokus sind, die vielleicht auch erst da angekündigt werden in Japan, weil es eben ein Spiel aus dem fernöstlichen Raum ist. Jetzt hatten wir so Sachen, dass Project Awakening, über das wir letzte Woche schon ein bisschen gesprochen hatten, schon angekündigt wurde im Vorfeld. Was ich aber nochmal ganz schön fand, war unter anderem Jump Force, das aussieht wie die Naruto Shippuden-Teile, Ultimate Ninja Storm und wie sie alle heißen, kommt auch von Bandai Namco. Ich hoffe, dass es gameplaymäßig damit mithalten kann, weil das so ein reines Nostalgiespiel ist. Und da kommen wir dann auch, also wer es nicht weiß, Jump für Shonen Jump, das Manga-Zin, wobei Manga-Zin wäre auch eine schöne Wortschöpfung. Also das Anime, beziehungsweise Manga, so rum, Manga-Magazin mit den ganzen großen Marken eigentlich der letzten 50 Jahre, die man kennt. Also das ist so das Marvel Japans, wenn man möchte.
Die haben Dragon Ball rausgebracht oder in ihrem Magazin gehabt. Naruto, One Piece, glaube ich, also wirklich die großen Sachen.
Bleach, die ganzen großen Sachen und eben die Helden aus den letzten 50 Jahren dürfen sich dann vereint gegenseitig das Fressbrett polieren. Darauf freue ich mich sehr. Aber es passt eben auch zu dem zweiten, was man der TGS gerne nachsagt, und zwar, dass sie inzwischen eine Messe ist von Leuten, also eben auch Messebesuchern da in Japan, die eigentlich nur noch nach Spielzeugen und Spielen und dergleichen suchen, die sie daran erinnern, wie sie vor 20, 30 Jahren inzwischen vielleicht sogar schon angefangen haben zu zocken. Es ist diese Sehnsucht nach Altem und die ist auch in den weiteren Titeln, die mir gefallen haben, erkennbar. Also zum einen war ich überrascht, dass also so teilüberrascht, weil Square Enix gerade sehr viele Spiele wieder für andere Plattformen freigibt. Es wurde ja jetzt gerade erst bekannt gegeben, dass alte Final Fantasy Teile, also 7, 9, 8 nicht, warum auch immer, ich glaube 10 auch noch, für die Switch kommen. Dafür im Gegenzug kam dann soll Crystal Chronicles auf die PS4 kommen. The Last Remnant, was ein Xbox-Exclusive-Titel war, kommt jetzt auch für die PS4 remastered.
Aber war nicht The Last Remnant bis vor wenigen Wochen noch auf Steam verfügbar für den PC?
Es kann sein, dass es am Anfang war. Es auf jeden Fall ein Xbox- oder Microsoft-Titel. Es kann sein, dass es das auch noch für PC gab. Das weißt du dann besser als ich.
Ich glaube, weil es ging nämlich durch die Nachrichten durch, dass The Last Remnant halt nur noch für ein paar Tage auf Steam verfügbar ist zum Kaufen. Also die es gekauft haben, können es halt weiter spielen. Aber Square hat es, glaube ich, zurückgezogen, weil sie eben einen Remaster planen oder sowas. Also im Zuge dessen. Aber Kleinigkeiten. Weiter, Max. Also,
und das ist ja jetzt noch ein annähernd neues Spiel. Das andere ist auch ein neues Spiel. Und zwar Digimon Survive. Aber eben auch Digimon ist eine Marke, die unglaublich alt geworden ist. Johannes fasst sich gerade an den Kopf, um das Ganze hier mal ein bisschen kopfkinolastig für euch werden zu lassen. Er hat da durchaus recht. Wobei die Digimon-Reihe in den letzten Jahren überrascht hat mit Cyber Sleuth oder wie es heißt, mit relativ guten JRPGs. Und jetzt dieses Digimon Survive im Stile eines Final Fantasy Tactics aufgezogen ist. Was ich ziemlich cool finde, weil dieses Genre immer neue Titel gebrauchen kann. Es ist weiterhin, wer Final Fantasy Tactics mal gespielt hat, diese Taktik-RPGs mit wirklich, wo ihr von wie beim Schach auf Felder zieht. Es ist am besten vergleichbar im Modernen wahrscheinlich mit eben XCOM von Titeln, die sich mehr verkauft haben und ungefähr vom Spielprinzip, also rundenbasiert, nichts mit Echtzeit. Das fand ich ganz interessant, dass ausgerechnet da in dem aus der Ecke, aus der Digimon-Ecke was kommt. Und das letzte Spiel natürlich, was ich letzte Woche auch schon angekündigt habe, worüber ich jetzt normalerweise noch 30 Minuten reden würde, wenn es Telltale Games nicht gäbe, Left Alive. Das, auch wenn man auf den ersten Blick denkt, oh, ein neuer Titel, auf den zweiten Blick denkt, oh, das sieht aber aus wie Metal Gear, und auf den dritten Blick merkt, oh, es spielt im Front Mission Universum, was inzwischen auch schon gute 20 Jahre alt ist, dann sieht man, dass auch in der Videospielbranche in Japan sowie auch hier im Westen bei ganz vielen Spielen beobachtbar einfach beobachtet werden kann, dass die Rückkehr zu Altem unglaublich angenehm ist. Und das kann man in vielen Bereichen beobachten. Da könnte man jetzt ganz viel draus machen. Aber das sind die Spiele, auf die ich mich freue. Das sind erstmal so meine Ersteindrücke von dem, was man auf der TGS sehen konnte. Und durchaus diese Bewegung Richtung Nostalgie, die würde ich dann aber tatsächlich am liebsten in einer anderen Folge mal ausführlicher besprechen, bevor wir, ja, wahrscheinlich in ein paar Jahren nostalgisch zurückblicken müssen auf Telltale Games.
Genau, denn wie sich am Freitag herausgestellt hat, da kannst du mir jetzt widersprechen, Max, aber ich sage, das Studio hat effektiv geschlossen.
Und zwar, ich hoffe einfach nur, dass es nicht so ist.
Und zwar von den rund 250 Mitarbeitern, die man noch dort hat oder die man dort hatte, sind 225 gegangen. 25 sind noch da. Und bei so einer großen Firma gibt es immer viele Leute, die eben auch Verwaltungstätigkeiten übernehmen, Buchhaltung, Finanzen und so weiter. Und es wird nur ein kleiner Rest, schätze ich, des Kreativteams, des ursprünglichen Kreativteams da sein. Und deswegen würde ich sagen, das Unternehmen hat effektiv geschlossen.
Heute kam dann, glaube ich, auch nochmal gestern kam die Meldung, dass das Studio sich geäußert hat, dass sie die letzte Staffel von Walking Dead noch versuchen zu beenden. Sie berichten davon, dass es mehrere externe Partner gäbe, die sich bereit erklärt haben zu helfen. Also das spricht natürlich auch für deine Interpretation, dass man jetzt irgendwie versucht, noch alles zuzuschnüren, was gerade noch läuft, und dann sehr wahrscheinlich sich in die Insolvenz verabschiedet.
Was passiert ist am Freitag, ist, dass es halt ein Statement gab des Geschäftsführers, der sagt, ja, sorry, wir müssen hier leider schließen und alle entlassen, fast alle, und können halt dementsprechend auch nichts, die ganzen angekündigten Spiele nicht mehr fertigstellen. Also kein Batman The Telltale Series Staffel 2, kein Game of Thrones Staffel 3, Fragezeichen, und vor allen Dingen kein, worauf sich viele gefreut haben, Wolf Among Us Staffel 2 mehr. Das
und
Einzige,
kein Stranger
was noch fertig
Things.
Gemacht wird.
Und kein Stranger Things. Darauf hatten sich auch schon einige gefreut.
Genau, im Juni noch. Im Juni noch hatten Netflix und Telltale Games eine Partnerschaft angekündigt, dass man einerseits ein Stranger Things Spiel entwickeln werde und dass man Minecraft Story Mode TV herausbringen wird, also eine Fernsehvariante von Minecraft Story Mode, was auch eine Telltale-Spieleserie war. Noch nicht mal so eine schlechte, wie ich gehört habe. Keine gute, aber eben, ne?
Und immerhin.
Immerhin. Kein Vollausfall. Und die Minecraft-Serie wird tatsächlich noch fertig gemacht, sagt Netflix einem Statement von heute. Und man schaue sich aber für einen neuen Partner für Stranger Things um, sagte Netflix. Und wie gesagt, gestern kam dann die Meldung, wie du ja gesagt hast, dass man versuche, die erst im August gestartete finale Staffel von The Walking Dead fertigzustellen. Heute erscheint die zweite Episode davon. Und es war wahrscheinlich geplant, dass im Oktober und November dann die letzten beiden Episoden erscheinen. Ob das passiert, wissen wir nicht. Kommt drauf an, wie weit die Arbeiten sind und ob Telltale Games wirklich Partner findet, wie sie berichten, die das mit ihnen fertigstellen.
Das spricht ja dann auch irgendwie dafür, dass da tatsächlich auch vom Management irgendwas im Argen lag, weil du lässt doch nicht Leute etwas programmieren, das sie jetzt irgendwie gerade mal rausgebracht haben, die erste und die zweite Folge der Staffel, um dann zu sagen, übrigens kriegen wir gar nicht hin, sehr wahrscheinlich die fertigzustellen. Also irgendwo ist es traurig gegenüber den, also vom oberen Management oder wer auch immer verantwortlich, von den Verantwortlichen, sage ich jetzt einfach mal, weil wir nicht reingucken können, wer da die Entscheidung trifft, aber sind im Zweifel die Verantwortlichen, die diese den Serienstart sozusagen noch grünes Licht gegeben haben, um dann aber zu sagen, naja, aber fertig wird das Ganze sowieso nicht, ihr werdet bald fast alle gefeuert.
Leute berichten, die gefeuert wurden, so Twitter ist da ja das Hauptmedium, über das sowas läuft. Leute, die gefeuert wurden, berichten, dass noch letzte Woche Leute eingestellt wurden, die heute dann, die im Freitag dann entlassen wurden gleichzeitig. Das ist halt die USA.
Herr Hahn, lassen Sie mich etwas fragen. Sie wollten hier bei uns bei Telltale arbeiten und eins ist uns ganz wichtig. Sind Sie flexibel und mögen Sie Überraschungen?
Und ich bin natürlich auch teamfähig und kreativ.
Eine Woche später musst du nicht mehr teamfähig sein. Kreativ ist halt schön für dich, aber Überraschung, du hast keinen Job mehr.
Also wer so ein bisschen hinter die Kulissen von Telltale gucken will, es gibt einen Artikel von The Verge, den werden wir in den Shownotes verlinken, der bereits im März auf toxisches Missmanagement hingewiesen hat bei Telltale Games. Man muss sich ja klar machen, die Leute haben mehrere Adventure-Reihen parallel gefahren. Game of Thrones, Borderlands, Minecraft, Batman, The Telltale Series, natürlich The Walking Dead. Es kam immer mehr hinzu und die Entwickler wurden rotiert von Projekten zu Projekten. Man spricht, wie gesagt, von diesem gefürchteten Crunch, aber eben permanent. Und das hat viele Leute sehr, sehr fertig gemacht. Und es scheint letztlich, was wahrscheinlich Telltale das Genick gebrochen hat, ohne dass ich es wirklich weiß, aber das wäre meine Interpretation der Sache, ist, dass sich einfach die erste Episode der finalen Staffel nicht gut genug verkauft hat von The Walking Dead. 2012 hat Telltale Games für The Walking Dead ziemlich viele Preise bekommen, ziemlich viel Lob. Es haben auch alle gesagt, dass es ein sehr gutes Spiel ist und es hat sich auch sehr gut verkauft. Aber anscheinend wollte man jetzt noch versuchen, mit der letzten Staffel, ja, noch ein bisschen Geld zu machen. Das hat aber anscheinend nicht gereicht. Und deswegen sind jetzt die Türen zu. Naja, fast.
Die Frage ist eben auch, wo du es gerade sagst, es hat sich viel verkauft, oft verkauft. Man kann das alles nur immer so halb nachvollziehen, wie gut sich die Spiele verkauft haben. Besonders, was nämlich meistens nicht einsehbar ist, für welchen Preis. Die Telltale-Spiele waren sowieso alle schon im Vergleich zur Konkurrenz relativ kostengünstig.
Weil sie ja im Episodenformat erschienen sind.
Ja, aber auch die komplette Staffel. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber bei so einem großen Spiel bekommst du ja viel mehr. Das ist nur streng genommen so. Denn es gibt genug Ausnahmen von 70-Euro-Spielen, die man auch nur 10 Stunden lang spielt und dann sind sie vorbei. Die werden seltener, natürlich in Zeiten von Games as a Service, was ein ganz anderes Prinzip ist, mit dem die Firmen dann ihr Geld verdienen möchten, was auch leider, worüber wir auch in Zukunft immer wieder reden werden müssen, sehr gut funktioniert. Fortnite.
Man kann es gut machen, man kann es aber halt zur Cash-Cow machen und wie ich es einmal so schön ausgedrückt habe, da wird die Kuh gemolken, bis der Eiter spritzt. Guten Appetit.
Also wir hoffen, wir überlegen uns, ob wir noch einen Disclaimer vor der Folge machen, ob ihr essen oder trinken solltet, während ihr diese Episode hört. Bei Telltale ist es eben die Sache, es ist ein typisches Singleplayer-Game. Es wurde immer wieder in Kritiken darüber gesprochen, ja, und dann spielt man ja sowieso noch ein zweites Mal, weil man sehen will, was für Entscheidungen passieren oder was bei den Entscheidungen der anderen Seite passiert. Das ist ganz selten der Fall, unserer Erfahrung nach. Es gibt Leute natürlich, es gibt die Platinum-Spieler und dergleichen, die da alles mal sehen wollen. Aber der Reiz in Wirklichkeit, zumindest, ich denke, ich spreche da auch für dich, Johannes, bei einem Telltale-Game war, zu sehen, wo die eigenen Entscheidungen einen hinführen. Jetzt auf Teufel komm raus, wie bei einem Mass Effect, wo man nun mal dazu gezwungen wird, ganz gut oder ganz böse zu sein. Oder also zumindest, wenn man das Spiel effizient spielen möchte, weil es eben noch Skilltrees gibt. Das war das Schöne an Telltale-Spielen, dass sie hatten keine Skilltrees, sie hatten keine Belohnungen in dem Sinne. Die Belohnung war immer Geschichte, aber eigentlich war jede Art von Geschichte, wie sie weiterlief, eine Belohnung, weil du das Gefühl bekommen hast, dass deine Entscheidung durch eine Konsequenz hatte. Und das war die Belohnung.
Ja, sogar ziemlich, ziemlich fiese Konsequenzen manchmal. Also ich habe, ich glaube, die ersten beiden Episoden von The Walking Dead, der ersten Staffel, gespielt. Und Spoiler, Leute, ehrlich, Am Ende von, ich glaube, am Ende der ersten oder der zweiten Staffel tatsächlich hat man ein infiziertes Kind. Und es stellt sich die Frage, wie man damit umgeht. Und man kann sich halt entscheiden, ob man es aussetzt oder, was ich dann gemacht habe, ob man es erschießt. Und dass dieses Spiel dir die Möglichkeit gibt, ein Kind zu erschießen, ja, ist schon ziemlich, ziemlich krass. Also da muss ich auch schlucken. Und ich hab ein bisschen gezögert, bevor ich mich dann entschlossen habe. Und allein, dass ein Spiel einem diese Möglichkeit gibt, einen vor dieses Dilemma stellt, das zeugt von der schreiberischen Qualität dieses Spiels.
Ja, also gerade Walking Dead, die erste Staffel, ich habe die zweite irgendwann noch gespielt, die gut ist, aber bei weitem nicht an das rankam, was die erste geschafft hat. Die Telltale-Spiele haben einige wirklich sehr, sehr schöne Geschichten aufgebaut und sind dann diesen Weg der Visual Novel. Also es war von wegen Point-and-Click-Adventure, es war an und für sich komplett irrelevant, von A nach B zu kommen. Diese Spiele hätten noch viel mehr darauf verzichten können, dass man jetzt irgendwie auf so einer Map langsam und ein bisschen hakelig rumläuft. Denn dieses, okay, alles Mögliche anklicken, um irgendwelche Gegenstände zu finden, damit du später eine Situation antworten kannst, das ist schön und gut. Aber der Reiz lag darin, einfach mit der Story zu gehen und seinem eigenen Gewissen entsprechend zu handeln.
Ja, es waren sehr, sehr niedrigschwellige Abenteuer, eben auch für Leute, die nicht so oft Videospiele spielen einfach. Und ich glaube, da haben sie sehr vielen Leuten dieses Genre Adventure geöffnet. Wer sich erinnert, klassische Adventure, diese klassischen Point-and-Click-Adventure, man denke an LucasArts und so weiter, aber auch heute war JedEye beispielsweise ist eine Adventure-Schmiede, die haben zuletzt Unavowed beispielsweise rausgebracht, die regelmäßig eben Adventures veröffentlichen. Da kann es schon mal vorkommen, dass man einfach hängen bleibt, weil man eben nicht auf die Lösung eines Rätsels kommt oder die Hinweise zu kryptisch sind. Das konnte einem bei Telltale-Spielen eigentlich kaum passieren. Und ich glaube, da liegt halt vielleicht auch so ein bisschen der Hund begraben. Sie haben keine große Herausforderung gebracht. Es war mehr eine Geschichte erzählen in einem Universum, das man kennt. Ich denke jetzt beispielsweise an Game of Thrones. Es war aber letztlich immer das, was man ein One-Trick-Pony nennt. Ja, also es gab, sie haben diese eine Formel gehabt, spätestens auch nach dem Erfolg von The Walking Dead, an die sich mehr oder weniger alle Spiele halten mussten.
Und sie haben, also ich habe das ja bewusst gesagt, sie haben im Grunde eine westliche, ausgefeiltere Form einer Visual Novel programmiert. In Japan sind diese Spiele sehr beliebt, werden aber auch mit viel weniger Aufwand gemacht. Da habt ihr kaum Szenen, die tatsächlich animiert sind, sondern es sind dann zwei Charaktere, die ihr seht, die dahin geplastert sind, miteinander reden. Es ist schon ein großer Fortschritt, dass diese Visual Novels tatsächlich inzwischen großteils vertont sind.
Und Max, wo kann man diese Visual Novels spielen? Auf Mobilgeräten,
ja.
Genau.
Jetzt wollte ich sie nicht wieder da reinreiten. Aber ja, also dadurch, dass sie unglaublich wenig anspruchsvoll sind und man gleichzeitig noch sagen muss, wo du das aber gerade ansprichst, ganz ehrlich, rein vom Inhalt her, hätte man viele der Telltale-Spiele auch hierzulande problemlos auf dem Handy spielen können. Nur dann hätte man natürlich von vornherein sagen müssen, wir gehen da von der grafisch mit einem ganz anderen Anspruch an. Vielleicht hat da wir sagen nicht, dass es damit automatisch besser gelaufen wäre, aber wonach es auf jeden Fall aussieht und was man mit bedenken sollte, ist, dass zu viel Aufwand bei Telltale betrieben wurde und die Gewinnmarge von dem, was sie fabriziert haben, schlichtweg zu wenig war. Also es gab eine Zeit, wo man dachte, alle zwei Monate kommt eine neue Telltale-Games-Reihe. Plötzlich wurde man überflutet, plötzlich kam Game of Thrones, Minecraft, Batman. Gleichzeitig hört man dann aber, die Leute haben sich wund gearbeitet und mussten jetzt alle entlassen werden, weil sich das Geschäftsmodell nicht trägt. Das ist unglaublich ärgerlich und nur schwer nachvollziehbar, wenn man wirklich bedenkt, was diese Spiele sind. Es sind erfolgreiche Nischenspiele. Sie sind erfolgreich, aber eben in einer Nische. Und eine Nische lebt nicht von riesigen Zahlen, sondern meistens von einer gesunden schwarzen Null.
Ja, und ich glaube, was auch fehlte bei Telltale Games, war einfach so ein bisschen Innovation. Und ich meine nicht unbedingt technisch, sondern vielleicht hätte man weiß ich nicht, andere Mechanismen ausprobieren können. Man hat, wie gesagt, immer nach einem bestimmten Schema gearbeitet, immer mit derselben Engine. Das hat halt eine Zeit lang funktioniert. Und jetzt ist die große Katastrophe gekommen und man hat halt nicht versucht, irgendwas Neues zu machen. Ich meine, selbst Ubisoft hat es ja kapiert und wenigstens sein grundlegendes Gameplay von Assassin's Creed so ein bisschen abgeändert, damit ein bisschen mehr Innovation ist. Und Telltale eben als Nischenstudio hat sich da einfach völlig überstreckt übernommen und ist letztlich gescheitert daran, dass es sein Geschäftsmodell auf Biegen und Brechen versucht hat durchzusetzen.
Denkt ihr denn auch, dass das der Grund ist oder mit die Gründe sind, warum das Ganze bei Telltale nun mal bergab gegangen ist? Wir finden es ziemlich traurig, wie wir jetzt in den letzten Minuten, glaube ich, auch ziemlich deutlich gemacht haben, weil Johannes und ich große Fans von Singleplayer-Spielen sind, große Fans von schön erzählten Geschichten sind und auch wenn ich zum Beispiel für mich sagen muss und auch sich da Johannes wahrscheinlich wieder anschließt, sie sind nicht besser geworden. Da hat, also wie, ich finde das schön, wie du das gesagt hast, es hat dieser nächste Schritt gefehlt. Sie haben sich auf dem Status quo ausgeruht. Ob das jetzt der Grund ist, warum es nicht gereicht hat, oder ob das nur einer der vielen Gründe ist, warum es nicht gereicht hat, steht auf einem anderen Papier. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch zu dem Thema mit äußert. Wir freuen uns auf, dass es wenigstens noch so Sachen wie Life is Strange 2 gibt, wobei auch das dann eine Reihe ist, wo man gucken muss, wie lange trägt sich sowas oder war das auch mehr ein One-Hit-Wonder? Und überhaupt, es bleibt schwer für solche Spiele, gerade in Zeiten, wo geradlinig erzählte, wobei sie ja nicht mal so geradlinig sind, aber ihr wisst, was ich meine, geradlinig erzählte Geschichten ohne Multiplayer, ohne Mikrotransaktionen, ohne Season Pass, sich immer schwerer verkaufen und gerade diese klein portionierten Spiele, die so schon nur 5 Euro bringen, dann natürlich dementsprechend sich auch keine finanziellen Ausrutscher erlauben dürfen. Johannes, vielen lieben Dank für deinen Input.
Ja, danke Max für das Gespräch und das Update zur TGS. Ich bin jetzt voll auf dem Digimon-Trip. Yes. Oder so. Ich muss ja immer, wenn Leute Digimon und Pokémon sagen, dann fühle ich mich einfach alt, weil das ist so völlig an mir.
Ich dachte, du hast Angst, dass dich jemand in Berlin auf der Straße anspricht. Ey, Digimon! So, und damit verabschieden wir uns, während Johannes' Gesicht ganz langsam entgleitet. Zurecht. Unsere Musik ist wie jede Woche von Glory of Joanne und wir sind Mehrspieler. Haut rein!
Auf Wiederhören!